Als gute deutsche Baptisten fragt ihr euch natürlich als erstes, wie kann das denn sein? Zweimal hintereinander Jahreslosung, hat es da ein kleines Koordinationsdefizit gegeben bei denjenigen, die predigen wollen? Nein, wir haben uns nicht abgesprochen, was wir im Detail sagen werden, aber es war schon so, dass wir uns bewusst waren, dass es zweimal hintereinander Jahreslosungen gibt. Und ich gestehe mal, ich kannte diese Äußerung nicht, die du vorhin zitiert hast, Rita, aber demnach ist ja zweimal noch ein bisschen wenig sozusagen. Und wir schauen mal. Aber wie dem auch sei, diejenigen, die gestern dabei waren bei der Veranstaltung vom Gemeindefitnessprogramm, haben noch im Ohr, dass der Ausgangspunkt überhaupt für diese ganze Überlegung war, dass man feststellte, ja, wenn man sich die Gemeinden anguckt, die einen wachsen, die anderen wachsen nicht. Was unterscheidet die? Machen die irgendwas anderes? Ja, bieten die, keine Ahnung, eine Mitternachtsandacht an, die einen, und das ist es, und die anderen machen das nicht? Nein, der Unterschied ist, die einen sind einfach irgendwie anders, machen das Gleiche, haben auch nur sonntags Gottesdienst oder so, aber sie sind irgendwie anders. Und darum wird es heute auch sehr stark gehen bei der Frage von Sein und Tun. Denn Rita hat es gerade in der Einleitung schon gesagt, Paulus fängt an mit, das Sein ist, muss erstmal da sein, sonst klappt's irgendwie nicht. Aber was er dann beschreibt, sind ja alles Dinge, die sehr praktisch sind und die etwas mit Tun und Verhalten zu tun haben. Nun, generell ist das ja bei den Jahreslosungen immer so eine Sache, ne? Die Jahreslosung kann nicht länger sein als ein Vers, sonst wäre es keine Losung. Es gibt da nicht eine Jahresgeschichte oder so, die da über dem Jahr steht. Und das hat natürlich dann immer so die Tendenz, dass man da vor einem so einem Vers sitzt und sagt, was soll er mir denn sagen, so aus dem Zusammenhang heraus gerissen, und dann guckt man da drauf. Und das tun wir heute auch, ja, als Menschen im Jahre 2024, im 21. Jahrhundert, sicher anders, als wenn es die Jahreslosung 1548 schon gegeben hätte, betrachten Sie natürlich auch mit unserem unterschiedlichen christlichen Vorwissen und auch unseren unterschiedlichen christlichen Vorerfahrungen. Und ich sagte schon, so dieser einsame Vers, der hat dann immer eine Tendenz, dass er auch ohne seinen Zusammenhang betrachtet wird. Und diese Tendenz ist dies Jahr sicherlich noch stärker gegeben, weil er nämlich in der Tat auch irgendwie etwas zusammenhanglos da am Ende des Korintherbriefes steht. Vorher gibt's alles so Infos, so ich werde jetzt nicht kommen, weil ich muss vorher noch woanders hin und der sowieso ist auch gerade irgendwo anders unterwegs und so weiter und so fort. Und dann steht da so plötzlich wie Kai aus der Kiste, alles, was ihr tut, tut in Liebe, und danach geht das dann auch noch so weiter mit allen möglichen technischen Äußerungen. Und da haben wir dann unsere Jahreslosung da am Ende so ganz isoliert. So ist sie offiziell sozusagen rausgegeben worden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und Katharina hat letzte Woche schon darauf hingewiesen, die eigentlich genauere Übersetzung ist, alles bei euch geschehe in Liebe. Und es ist, glaube ich, keine Wortklauberei, weil alles ist eben nicht nur tun. Da könnte man ja die Idee haben, das ist so tun mit meiner Hände Werk, sondern alles ist eben denken, fühlen, sagen, tun, praktisch tun, alles. Und das ist schon dann nochmal deutlich umfassender. Nun, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das hören und dass wir uns damit auseinandersetzen. Und vielleicht sitzen wir auch davor und sagen, ja, okay, das war's und ist jetzt nichts Neues. Und schön, dass wir es mal wieder gehört haben. Und gibt es denn überhaupt was Neues dazu? Manche schauen dann vielleicht auf das, was sich andere gedacht haben. Manchmal ist es ja auch ganz hilfreich und ganz schön. Man schaut sich an, wie Leute das visualisiert haben, also übersetzt haben in ein Bild. Das ist ja auch seit vielen Jahren eine gern genommene Übung, wenn ich das so sagen soll, wird als Postkarten angeboten oder wie auch immer. Wir haben lange Jahre immer die Jahreslosung im Eingangsbereich so in Großformat hängen gehabt. Und eins der häufiger anzutreffenden Bilder zur Jahreslosung dieses Jahr ist dies. Ein rotes Herz auf rotem Grund, alles schön rot, die Liebe ist rot, die Liebe als, naja, sagen wir mal, es muss schon mit Gefühl und am besten mit Schmetterlingen im Bauch irgendwo einhergehen. Und da wären wir dann schon direkt auf dem Holzpfad. Denn im Urtext steht dort für die Liebe nichts mit irgendwelchen Schmetterlingen im Bauch, da steht Agape. Alles bei euch geschehe in der Liebe und mit der Liebe, wie Gott die Menschen liebt. Und das hat mit Schmetterlingen ja zunächst erstmal gar nichts zu tun. Nun, im Jahr 2024 sind wir natürlich nicht in der Situation wie die Gemeinde in Korinth. Ich weiß gar nicht, ob die, als der Paulus sie besucht hat, ob die irgendwas festgehalten haben. Ja, ob die die Ressourcen hatten, da Protokoll zu führen, was der ihnen da alles erzählt hat. Ob das irgendwo nachlesbar war, 4 Wochen später oder ein halbes Jahr oder ein Jahr. Oder ob das alles so per Gedächtnis irgendwie nur stattfand und das Gedächtnis ist löchrig. Und so kamen dann möglicherweise auch die ganzen Probleme zustande, die von Paulus im 1. Korintherbrief dann aufgegriffen worden sind. Und wir heute haben natürlich nicht nur irgendwie einen Besuch in Erinnerung und später dann noch einen Brief und noch später noch einen 2. Korintherbrief gekriegt, sondern wir haben ja wir schauen auf die ganze Bibel. Und da geht es beim Thema Liebe und Gottesliebe los für uns ja bei der Frage, wie leben wir denn nun christlich bei dem Doppelgebot? Du sollst Gott lieben und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. So in dieser Formulierung schon natürlich ein dicker Brocken, aber weitere konkrete Ausformulierungen gibt es an der Stelle, wo da steht ja nicht. Es ist verbunden mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, was sicherlich ja ein Blinder mit dem Krückstock erkennen kann, was das heißt. Aber weitere detaillierte Ausführungen haben wir an der Stelle nicht. Und dann kommt als nächstes 1. Korinther 13. Wenn man den 1. Korintherbrief liest, kann man allenfalls erfühlen, was warum Paulus an dieser Stelle dann diese Ausführungen bringt über die Liebe. Es geht ja in den Kapiteln davor über alles Mögliche. Opferfleisch essen, Ehescheidung, geistliche Gaben, noch was. 1000 Einzelprobleme, die offensichtlich in dieser Gemeinde aufgetreten sind und wo er sagt, nee, also macht nicht so, sondern macht es so und macht es da noch anders und das seht ihr auch falsch und so weiter und so fort. Ob er an der Stelle dann irgendwann den Eindruck hatte, dass er sagte, also ich habe so das Gefühl, ich muss aufpassen, dass die jetzt da nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ja, und muss noch mal so ganz grundsätzlich sagen, was ist denn eigentlich dasjenige, worauf es ankommt? Es hat so den Anschein, dass er das einfach noch mal sagen wollte. Wir bewegen uns jetzt nicht im christlichen Bereich, so wie im jüdischen Bereich, dass wir für alle möglichen Situationen am Ende des Tages 1359 Gebote haben, ja, wie was wo zu regeln ist und zu machen ist und wie man sich zu verhalten hat, sondern die Grundlage ist, dass das Ganze in Liebe geschieht. Und wie das aussieht, kommt dann eben sehr praktisch beschrieben in 1. Korinther 13. Ich habe das ein bisschen umgruppiert, werden diejenigen, die es schon auswendig können, gleich merken. Die Liebe ist geduldig, freundlich, nicht reizbar, nicht nachtragend und erträgt alles, bleibt bei der Wahrheit, verliert nie den Glauben, nicht an Gott, sondern den Glauben an mein Gegenüber, an den Menschen, mit dem ich es zu tun habe, und bewahrt stets die Hoffnung. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, neidisch, überheblich, stolz, anstößig oder ungerecht. Wenn wir das einfach mal auf uns wirken lassen, und uns fragen, mit was für einer Persönlichkeit würden wir denn diese Eigenschaften verbinden? Was wäre das für ein Gegenüber für mich, der oder die diese Eigenschaften hätten? Also ich denke, Rita sagt total vollkommen, ich würde vielleicht noch einen Schritt runtergehen und würde sagen, da bei dem ersten Block würde man sagen, stünde irgendwie immer für mich so das Wort unendlich da im Raum. Ne? Das ist irgendwie einer, der ist unendlich geduldig, freundlich, nicht reizbar, also irgendwie ja unendlich optimistisch, unendlich hoffnungsvoll, endlos bei der Stange bleibend. Und auch für den zweiten Teil könnte man vielleicht sagen, unendlich selbstlos, unendlich. Nun, und wenn wir das so spüren, dann merken wir gleichzeitig, dass wir selbst, denke, es geht euch wie mir, eine an dieser Stelle zutiefst gespaltene Persönlichkeit sind. Warum? Nun, wir hätten doch alle überhaupt 0,0, keinen Hauch eines Problems damit, wenn wir Empfänger solcher Eigenschaften wären. Also heißt, davon betroffen wären, wenn andere mit uns so umgehen würden. Ja? Ich glaube, jeder würde sagen, ja, 2, 3, 5, ja, so hätte ich es doch gerne für mich. Ja? Das ist doch das, was ich gerne hätte. Das ist ja das, wie ich auch mit mir umgehe, ja, dass ich morgens aufstehe und trotzdem hoffe und trotzdem weitermache und trotzdem optimistisch sein möchte und trotzdem einen Schritt nach vorne gehen möchte. Und das ist doch das, wie ich es gerne hätte, dass die anderen mich dabei exakt so unterstützen, dass ich die Hoffnung nicht verliere, dass ich der Wahrheit trotzdem weiter ins Auge sehen kann, dass ich nicht mir selber Hürden aufbaue, indem ich da irgendwie emotional gereizt oder sonst wie durch die Gegend gehe. Also einerseits völliges Akzeptieren, völliges Wünschen, völliges Hoffen darauf, völlig offen sein dafür, für diese Liebe. Das Problem liegt nur darin, dass das dem anderen auch so geht. 24/7. Und jetzt ein bisschen technisch ausgedrückt, wir ein Problem beim Geben haben, sozusagen. Und warum haben wir das? Weil das, was da beschrieben wird, eben völlig entgegenläuft dem, wie wir geprägt sind, geprägt in der Erziehung, in der Schule, in der weiteren Bildung, im Beruf, in dem, durch das, was wir im Leben erfahren haben. Und deswegen sind wir dann doch eher auf dem Trip, dass wir nicht unendlich geduldig, freundlich und unendlich hoffend und wartend sind, sondern das Leben muss doch irgendwie einen Plan haben. Ja? Und wenn es dann nicht irgendwann doch so ist, dann muss doch auch mal Schluss sein. Und außerdem entgegen allem, was ich erlebe und worauf ich gehofft habe, was enttäuscht worden ist und so weiter, immer weiter, nein. Also man darf mich doch auch irgendwie nicht für naiv halten. Das beleidigt doch geradezu auch meinen eigenen Intellekt vielleicht. Ja. Und okay, ich habe sicherlich viel dazugelernt, aber irgendwann ist doch auch eine Grenze und dann kann man doch nur irgendwie mal explodieren und muss es einfach mal rauslassen. Ja, und natürlich, wir sind auch erschöpfbar. Wir sind nicht unendlich und es wird eben Situationen geben, wo das mit hofft alles, hält die Hoffnung aufrecht, verliert nicht den Glauben an den oder die andere, eben vielleicht doch in den Hintergrund tritt und ein Gefühl sich breit macht, was heißt, ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Und wir leben in einer Gesellschaft, die nicht unendlich selbstlos ist. Wir werden geprägt davon, dass Leistung gebracht werden muss, dass Leistung sich lohnen muss. Wenn du was erreichen willst, musst du was leisten. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wer nicht mithält, wird es nicht erreichen. Häufig setzt sich der Stärkere durch. Ja, wir leben in einem Rechtsstaat, wo das bezogen auf die physische Gewalt dann nicht mehr so ist, aber immer noch kriegen die dann vielleicht am Ende des Tages leichter ihr Recht, die mehr Geld haben, die finanziell stärker sind und die Prozesse durchhalten. Und außerdem ist seit Jahrzehnten Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung das Lebensmotto. In diesem Zwiespalt, in diesem Dilemma stehen wir. Wir sind völlig offen und wir ersehnen uns, so behandelt zu werden, und wir haben unser Problem, selbst so zu handeln. Nun hat, wenn man es genau nimmt, Paulus dieses, was immer so als hohes Lied der Liebe beschrieben wird, diese Geschichte in 1. Korinther 13, zunächst einmal ja geschrieben für die Gemeinde. Ja, er sagt hier bei euch und Scheidung und Opferfleisch und geistliche Gaben. Und jetzt sage ich euch mal, was für euch als Gemeinde das Wichtigste ist, nämlich, dass ihr entsprechend Liebe habt. Frage ist natürlich dann, nehmen wir das so wahr, dass wir als Gemeinde einen Raum haben, bei uns zum Glück einen geschützten Raum haben, wo wir das so machen können. Wir haben kleine Schleife, gestern, vorgestern auch im Rahmen des Gemeindefitnessprogramms gesagt, was ist das Schöne an den Freikirchen? Sie haben viel Gestaltungsfreiheit. Und das Schöne daran, dass wir in einem Rechtsstaat leben, ist, dass wir das in einem geschützten Raum machen dürfen. Also wir haben viel Gestaltungsfreiheit. Haben wir die in diesem Sinne genutzt? Man darf Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube, jahrzehntelang war es so, dass wer es, wie es so schön heißt, im Leben zu was gebracht hat, auch in der Gemeinde entsprechend angesehen war. Bis in die jüngere, vielleicht auch jüngste Vergangenheit hinein, haben die Gemeinden auch nur die Unterdrückung der Frau nachvollzogen, die in der Gesellschaft üblich war. Und als Arbeitgeber sind Gemeinden und auch unsere kirchlichen Freunde nicht selten grottig. Es gibt zahllose Beispiele, wo Gemeinden mit ihren Angestellten einfach nur willkürlich umgegangen sind und fröhliches Mobbing praktiziert haben. Als Ausdruck dessen, dass wir in dieser Spannung stehen, zwischen, ja, es wäre wunderbar, wenn es so wäre, für mich, und dem, ja, es sollte genauso wunderbar sein für den anderen, mit dem ich zu tun habe. Was Paulus hier ausformuliert in 1. Korinther 13 ist ja nicht, wir machen alles ein bisschen besser, sondern es ist eigentlich das Bild eines neuen Menschen. Wir sprechen ja immer so gern vom neuen Menschen, und ich sage einfach mal, ich glaube, dass Legionen von Täuflingen am Tag nach der Taufe gesagt haben, was ist denn jetzt neu? Ich fühle mich eigentlich so wie am Tag vor der Taufe. Was ist denn neu? Was ist denn anders? Ein neuer Mensch, wirklich etwas ganz anderes. Paulus hat ja noch einen Brief an die Korinther geschrieben, und da schreibt er 2. Korinther 5, Vers 16, 17, deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Klammer auf, zumindest in der Gemeinde. Klammer zu, im geschützten Raum der Gemeinde, wo wir die Chance haben, neues Leben zu praktizieren. Insgesamt ist es natürlich so, dass wir weiterhin gespalten bleiben, sozusagen. Und es ist so wie mit dem Reich Gottes. Von dem Reich Gottes sagen wir ja auch, es ist schon hier, aber eben nur quasi in Teilen verwirklicht. Und das wirkliche, völlige Reich Gottes wird eben erst kommen. Und so wird es uns, und so geht es uns ja faktisch auch hier mit dieser, mit der Jahreslosung und mit dem Thema, dass das Wichtigste ist, dass wir denken, fühlen, sprechen und handeln in Liebe. Es ist etwas, wo wir ein genaues Gefühl dafür haben, wie es sich anfühlen würde. Es ist ja nicht so, dass wir orientierungslos da durch die Gegend eiern. Wir haben ein genaues Gefühl, wie jeder das sich fühlen würde, wenn es so wäre. Und wir sind dabei, dieses Neue persönlich dann auch umzusetzen. Wir befinden uns in einem Umwandlungsprozess. Es dreht sich wirklich um Umwandlung. Ja? Wir haben aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Es dreht sich um neue Kriterien, um Kriterien, die ganz anders sind und zu etwas ganz anderem führen. Und deswegen sind wir ein neuer Mensch. Wir sind nicht mehr dieselben, denn das Alte ist vorbei. Faktisch scheint es immer noch sehr hinein. Es ist noch nicht vorbei. Wir sind in einem Umwandlungsprozess. Und das betrifft alle. Diejenigen, die noch nicht 18 sind, bis diejenigen, die über 70 sind. Wir sind alle in einem Umwandlungsprozess. Und die Jahreslosung erinnert uns daran. Die Jahreslosung gibt uns wieder einen Schub. Die Jahreslosung möchte uns voranbringen auf diesem Weg. Und so steht sie da ja auch so etwas zusammenhangslos am Ende, wo Paulus dann am Schluss nochmal das Bedürfnis hat zu sagen, und im Übrigen, denkt dran. Und in diesem Sinne, Amen.